Antron Singleton steht in Los Angeles vor Gericht. Er soll eine junge Frau getötet und Teile von ihr gegessen haben. Mehr als für seine Musik wird der aufstrebende Rapper als drogensüchtiger Kannibale im Gedächtnis der Menschen bleiben. Servus.
Christi.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Amber Baumgartl. Diese Woche ist besonders.
Ja, was passiert denn diese Woche, Amrei?
Diese Woche endet der März.
Ja.
Und nach dem März beginnt der April.
Ja.
Und im April, nämlich am 1. April noch dazu, haben wir eine Neuerung.
Genau. Am 1. April kommt die erste Folge von unserem zweiten wöchentlichen Format raus, das ihr ganz normal hier auf diesem Kanal hören könnt. Und das heißt
Extrablatt.
Was passiert in Extrablatt?
Bei Extrablatt stellen wir Verbrechen vor und Kriminalfälle aus aller Welt, über die wir entweder zu wenig gefunden haben oder die zu aktuell sind oder einfach zu skurril und die das deshalb nicht in eine aktuelle ganze Folge geschafft haben.
Genau, da können wir uns dann auch Themen widmen, die eben, wie du gesagt hast, zu aktuell sind, die erst in den letzten paar Jahren passiert sind oder einfach alles, was jünger ist als 15 Jahre und sehr oft auch eher lustig. Und es muss nicht immer um Mord gehen. Es geht auch um andere Sachen. Es
ja, Hauptsache kriminell.
Irgendwas, was irgendwie kriminell ist.
Genau.
Also diesen Donnerstag abonniert diesen Podcast und dann werdet ihr auch davon keine Folge verpassen.
Es ist kein April-Scherz, auch wenn wir passenderweise am 1. April das erste Format rausbringen. Also die erste Folge des zweiten Formats.
Bist du bereit für die heutige Folge?
Ich bin bereit.
Antron Singleton wird am 15. September 1976 geboren und wächst in East Dallas, Texas auf. Als er 7 Jahre alt ist, schreibt er seine ersten Gedichte. 1990 beginnt er als Rapper aufzutreten, ergibt sich den Künstlernamen G. Spade. Später erhält er aber einen neuen Spitznamen, nämlich Big Lurch. Lurch wie der Butler aus der Addams Family, weil Antron nämlich über 2 Meter groß ist und außerdem sehr schlank. In den späten 90ern gründet er mit Marvin Dooney Baby Salmon und Ricardo Rick Rock Thomas in San Francisco die Gruppe Cosmic Slop Shop. Ihr Debütalbum The Family erscheint 1998, die Singleauskoppelung Sinful erreicht Platz 66 der Billboard Hot R&B Hip Hop Songs Charts und Platz 18 der Hot Rap Songs Charts in den USA. Da der erhoffte Erfolg aber ausbleibt, gehen die drei danach wieder getrennter Wege. Am 16. September 2000, nur einen Tag nach seinem 24. Geburtstag, ist Antron mit seinem Auto unterwegs, als es zu einem Unfall mit einem betrunkenen Fahrer kommt. Antron überlebt, trotz eines Genickbruchs. Im Krankenhaus bekommt er starke Schmerzmittel. Nach seiner Entlassung hat er Probleme zu gehen und immer noch große Schmerzen. In der Dokumentation Rhyme and Punishment erklärt er, dass er da beginnt, PCP zu rauchen.
Als ich rauskam, konnte ich nicht mehr gehen und gar nichts. Ich hatte solche Schmerzen. Also habe ich angefangen, PCP zu rauchen. Als ich jünger war, habe ich das schon 2 oder 3 Mal gemacht. Davon habe ich mich wie betäubt gefühlt. Also habe ich PCP verwendet, um die Schmerzen auszuschalten. Was genau ist PCP? Wir gehen davon aus, dass unsere Hörer und Hörerinnen genauso unbedarft sind wie wir beide und hoffentlich wenig Erfahrung mit Drogen haben.
Ganz genau. PCP ist kurz für Phenylcyclidin oder eigentlich Phenylcyclohexylpiperidin. Es ist unter anderem auch unter dem Namen Angel Dust bekannt. Unter dem Namen hast du es vielleicht auch mal kennengelernt. Ich habe in der Schule, glaube ich, nichts von Phenylcyclohexylpiperidin gehört, aber schon irgendwie von Angel Dust. Wie ist das bei dir?
Mir sagt tatsächlich PCP als Droge zumindest was. Also der Begriff, ich könnte es jetzt nicht zuordnen, was das bewirkt oder wie verlockend das wäre, das mal auszuprobieren. Nicht. Aber dass PCP eine Droge ist, das weiß ich ja.
1956 kommt es in Deutschland unter dem Namen Sernylan als Tieranästhetikum auf den Markt. 1963 wird es als Anästhetikum unter dem Namen Sernyl auch für Menschen zugelassen. Dann stellt sich heraus, dass es zu starken psychischen Nebenwirkungen kommen kann. Daher wird es kurze Zeit später wieder vom Markt genommen. Der Rausch, den man durch diese Droge bekommt, ähnelt mitunter einem akuten schizophrenen Schub. Es kann zu massiven Halluzinationen, also Veränderungen in der Wahrnehmung und im Denken kommen. Horrortrips sind besonders häufig bei PCP. Die Wirkung kommt meist plötzlich und wird sehr stark gefühlt. In Verbindung mit PCP kommt es häufig dazu, dass sich Konsumenten selbst verletzen, bis hin zu Verstümmelungen mit Todesfolge. So viel also zu der Frage, wie verlockend ist das?
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht sehr verlockend.
Es sind natürlich immer die Horrorgeschichten, die man hört, wenn jemand das auf einer Party raucht und einen gemütlichen Rausch hat und nur in der Ecke liegen bleibt oder sowas, wird niemand davon berichten. Es muss also nicht immer schlecht ausgehen.
Ja.
Aber es muss auch klar sein, dass PCP eine wirklich gefährliche Droge ist und dadurch sehr viel sehr schief gehen kann.
Vor allem zwischen Horrortrip und Horrortrip, wo ich mich selbst verletze oder sogar tödlich verletzt, ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also ob ich das Gefühl habe, der Baum spricht mit mir oder ich muss mir jetzt irgendwie ein Monster aus der Brust schneiden, das sind ja auch nochmal Welten dazwischen.
Genau, aber bei PCP kommt sowas anscheinend doch eher häufig vor.
Wow. Das Ganze klingt jetzt aber auch nicht wirklich so, als würde ich das einnehmen, um Schmerzen zu verringern.
Nein, eigentlich nicht. Aber wie soll ich sagen, manchmal bestimmen halt einfach der Geldbeutel und die Verfügbarkeit darüber, welche Droge sich jemand reinpfeift. Nach seiner Genesung wird Antron von Plattenlabels angeworben. Er soll nach Los Angeles ziehen und mit ihnen zusammenarbeiten. Klingt gut. Also macht er das. Aber er wird in einer gefährlichen Gegend von L.A. untergebracht, in einem Haus mit anderen jungen Männern, die mit Drogen dealen und einer Gang angehören, den Crips, einer der größten Straßengangs der USA. Antron findet das nicht gut. Er findet das unprofessionell und er hat keine Lust auf so Ghetto-Shit, sagt er in einem späteren Interview. Aber er arbeitet weiter an seiner Musikkarriere, nimmt Tracks unter anderem mit E40, Too Short, Little Kiki und Mystical auf. Als es ihm zu heiß wird, geht er zurück nach Texas, wo er Drogen verkauft und für kurze Zeit im Gefängnis landet. Dann geht er zurück nach L.A., um mit der Musik weiterzumachen. In manchen seiner Songs geht es auch um Drogen. In Texas Boy zum Beispiel spricht er davon, Formaldehyd und in PCP gedippte Zigaretten zu rauchen, Kokain zu nehmen und Dope zu verkaufen. Dope, das kann, ich habe nachgeschaut, anscheinend Cannabis sein, das hätte ich gedacht, oder auch Heroin.
Ja, das ist ein Überbegriff für ziemlich viel, glaube ich, was so gedealt wird. Aber ich meine, gut, Liedtexte sind halt auch nur Liedtexte und keine Tagebucheinträge. Also wie viel Wahrheitsgehalt da dahinter steckt, ist ja auch irgendwie fragwürdig, oder?
Das stimmt natürlich, aber er gibt selbst zu, dass er das auch alles wirklich gemacht hat.
Für sein Image? Also ist das, muss man das machen als cooler Rapper oder ist es tatsächlich mehr ein...
Da kommen wir später noch dazu.
Okay.
Aber erstmal auch wegen der großen Schmerzen, die er einfach permanent hat.
Ja, okay.
Sein Lied I Did It To You ist dem Horrorcore zuzurechnen. Das ist ein Subgenre des Hip-Hop, wo morbide Themen behandelt werden. Also im Grunde so wie Black Metal oder Death Metal... Nur klingt's halt ganz anders. Einen Auszug aus dem Song hören wir jetzt. Ich habe mir die Freiheit genommen, einen Teil davon zu übersetzen, weil der für die ganze Geschichte sehr wichtig ist. Und ich habe dir diesen Auszug gerade geschickt.
Ich rezitiere jetzt als weißes Mädchen eine deutsche Übersetzung.
Eine deutsche Übersetzung eines englischen Raps.
Ja, sehr lyrisch.
Jason Voorhees, Michael Myers und Freddy Krüger. Jeffrey Dahmer, Charles Manson, ich werd's all deinen Freunden zeigen, denn Mord ist ein Hobby. Ich verwende eine Folterkammer, keine Knarre. Also, wenn du in einer Blutlache aufwachst, war ich das. Es gibt 1 Million Arten zu sterben, 1 Million Arten zu töten. Darum werde ich an einem Arschloch ein Exempel statuieren, ganz ohne Stahl, denn ich bin wie ein hungriger Löwe. Ich gehe zum Schlachten ran, töte für die einfachsten Dinge, 20-Dollar-Scheine und sogar Münzen. Ich bin wie ein Vampir. An frischem Fleisch kann ich nicht vorbeigehen. Ich gehe mit einer Spritze die Straße runter und injiziere Leuten Batteriesäure. Deine Mama wird echt traurig sein. Ich bin kein guter Typ. Ich schau dir zu, wie du auf dem Meeresboden singst, mit Zementschuhen an den Füßen.
Ja, sympathisch.
Ja.
So.
Ich finde es ganz lustig, dass er Jason Voorhees, Michael Myers und Freddy Krueger nennt, die alle drei fiktiv sind und dann aber Jeffrey Dahmer und Charles Manson, die nicht fiktiv sind.
Ja, er vereint all diese Figuren.
Ja.
Weißt du?
Ja, er ist der größte Albtraum, den man sich vorstellen kann.
Richtig.
Mit solchen Texten und seinem PCP-Konsum ist er in den 90ern nichts Besonderes. Seit den frühen 90ern erfreut sich Horrorcore immer größerer Beliebtheit. Eine Gruppe, die vielleicht auch Leute kennen, die mit Hip-Hop nichts am Hut haben, so wie du und ich, glaube ich, ist die Insane Clown Posse. Und Drogen- und Mordfantasien sind auch nicht das Einzige, worum es sich in Antrons oder Big Lurches Texten dreht. Er schreibt auch Songs über andere Dinge, die ihn beschäftigen. Frauen, die Gesellschaft, ganz normale Dinge. Viele Lieder, die auf seinem ersten Album It's All Bad landen, hat er bereits vor seinem Autounfall im Jahr 2000 aufgenommen. Und in diesen Texten ist von PCP oder roher Gewalt keine Rede. Dieses Album, das eher als Compilation bezeichnet werden sollte, erscheint 2004, 2 Jahre nach dem Mord, für den Big Lurch kurzzeitig weltweite Berühmtheit erlangen soll.
Weltweite Berühmtheit. Was ist passiert?
Am 10. April 2002 wird die Polizei gerufen, weil gegen 14 Uhr ein blutbeschmierter, nackter Mann auf der Straße herumstolpert und unverständlich vor sich hingrunzt. Unweit davon findet Elisa Allen die schrecklich zugerichtete Leiche ihrer Freundin Tanisha Isais in deren Zimmer. Ihr Brustkorb steht weit offen, an ihrem Gesicht sind Bissspuren zu sehen. Elisa ruft sofort die Polizei, die folgerichtig kombiniert, dass diese beiden Fälle vermutlich etwas miteinander zu tun haben. Tanisha Renee Isais wird am 30. Juli 1980 in Los Angeles geboren. 2002 ist sie 21 Jahre alt. Sie ist groß, schlank und hübsch und ihr Traum ist es, als Model arbeiten zu können. Laut LA Times ist sie Mutter von 2 Kindern und bewohnt ebenfalls ein Zimmer in dem Haus, in dem Antron lebt. Am 10. April hat Tanisha laut ihrer Mutter Carolyn wieder mal genug davon, von ihrem Freund schlecht behandelt zu werden. Ihr Freund ist nicht Antron, mit dem sie zusammenlebt, sondern jemand anders. Sie packt ihre 7 Sachen zusammen und will gehen. Da stürzt sich Big Lurch auf sie. Er hat zu viel PCP genommen und ist auf einem schlechten Trip. Er ist gewalttätig, beißt ihr ins Gesicht, sticht auf sie ein, schneidet ihren Brustkorb auf und reißt ihn noch weiter auf. Bevor er von ihr ablässt, beißt er ein Stück aus ihrer Lunge heraus und schluckt es. Dann spaziert er komplett benommen auf die Straße hinaus. Tanisha überlebt diese Tortur nicht. Sie stirbt. Und wenig später wird sie eben von ihrer Freundin Elisa gefunden. Laut Staatsanwaltschaft erleidet Tanisha 4 Schnitt- und Stichwunden in die Brust. Erst der 4. Schnitt ist tödlich. In ihrem Schulterblatt steckt eine 15 cm lange abgebrochene Klinge. Eine weitere Waffe, die gegen sie verwendet worden war, ist ein faltbarer Tretroller, der sie mit aller Wucht in den Nacken getroffen haben muss. An Gesicht und der Lunge, wo das Gewebe rausgerissen worden war, befinden sich Bissspuren. Sie sieht aus, als ob sich ein Werwolf über sie hergemacht hätte. Oder eben ein Kannibale.
Im Gesicht kann ich es mir ja auch noch vorstellen, dass man da Bissspuren tatsächlich sieht. Aber geht das an der Lunge auch? Geht das tatsächlich, dass man am Lungengewebe Bissspuren erkennen kann?
Also so Zahnabdrücke?
Ja.
Tja, dazu kommen wir später noch.
Aha, okay.
Alles deutet darauf hin, dass Big Lurch, der Riese mit den brutalen Texten, diese junge Frau in einer PCP-induzierten Psychose ermordet und Teile von ihr gegessen hat. Sein Magen wird ausgepumpt und darin wird tatsächlich Material aus Tanishas Lunge gefunden, aber nur eine sehr geringe Menge. Antron Big Lurch Singleton kann sich an nichts erinnern, als er 2 Wochen später im Gefängnis wieder zu sich kommt. Hier wird er von der Anklage komplett überrascht. Schwere Körperverletzung und Mord. Außerdem kommt er drauf, dass er jetzt komplett pleite ist. Irgendjemand hat sein Auto und all seine Sachen verkauft. Ihm bleibt gar nichts übrig.
Innerhalb von 2 Wochen.
Während er auf seine Verhandlung wartet, klagt auch Tanishas Mutter Carolyn. Und zwar Antron, Tanishas Freund und 2 Plattenlabels, Stress-Free Records und Death Row Records. Und zwar, weil sie glaubt, dass diese Plattenfuzzis ihn absichtlich mit Drogen abgefüllt hätten, damit er brutal wird. Das wird halt so mega gut zum Image eines Gangster-Rappers passen. Wer über Gewalt spricht, aber nicht selbst dafür bekannt ist, sie auch auszuüben, der gilt eben nicht als glaubwürdig.
Aber sollte nicht wer dafür bekannt ist, über Gewalt zu sprechen und sie auch auszuüben, gar keine Popularität erreichen?
Tja.
Tja.
Das ist halt nicht so. Death Row Records wird nachträglich aus der Klage gelöscht, weil das Label nämlich überhaupt gar keinen direkten Bezug zu Big Lurch hatte. Milton Grimes, ein Anwalt und Boss von Stress Free Records, rät Antron auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Die Droge PCP hätte bei ihm eben eine Psychose ausgelöst und dadurch sei er nicht mehr Herr seiner selbst gewesen. Tinishas Freund bestätigt, dass er am Abend vor der Tat mit Anshon zusammen PCP geraucht hätte und durch den Psychiater Dr. Sharma wird bestätigt, dass Anshon durch gewohnheitsmäßige Verwendung der Droge seit seinem Unfall 2 Jahre zuvor eine gewisse geistige Beeinträchtigung erlitten hätte. Milton Grimes sagt in seinem Eröffnungsstatement:
PCP hat eine solche Wirkung auf das Gehirn, dass die Menschen wieder zu Urmenschen werden. Dann können sie wie eine Bestie handeln, weil sie kein modernes menschliches Bewusstsein mehr haben. Und das war der Fall, als dieser Mann dieser Frau das Leben genommen hat.
Seine Wahnvorstellungen und Halluzinationen seien von seinen eigenen Texten gespeist worden, behauptet Grimes weiter.
Er hat seine Gedanken ausgelebt, so bizarr sie auch waren. Er war verrückt.
Da bezieht er sich eben auch auf I Did It To You, wo wir den Text vorher gehört haben.
Ja.
Was Grimes jedoch nicht bedacht hatte, ist, dass seit 1994 ein neues Gesetz in Kalifornien gilt. Paragraph 25.5 im Strafgesetzbuch schließt Drogenmissbrauch als Grundlage einer Unzurechnungsfähigkeit aus. Selbst dann, wenn dieser Missbrauch zu einer wie auch immer gearteten geistigen Beeinträchtigung führt, die nach dem Rausch bestehen bleibt. Wenn du also nicht zur Einnahme von Drogen gezwungen wirst, sondern sie freiwillig nimmst, kannst du danach nicht behaupten, dass du zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen wärst.
Das ist auch gut so, finde ich. Ich meine, sonst könntest du ja irgendeine Straftat begehen, jemanden umbringen, dir danach schnell PCP reinziehen, wie auch immer man das macht, und dann behaupten, ja eben, man wäre während des Mordes high gewesen und deswegen halt nicht zurechnungsfähig.
Ja, genau.
Funny Side Fact mit Schauspielern, jetzt oder später?
Da ich nicht weiß, was kommt. Also,
andererseits, weil eben hier geht's ja um die freiwillige Einnahme von Drogen und demnach, dass du halt trotzdem noch zurechnungsfähig geahndet wirst. Mhm. Ich glaube, in Österreich gilt das Gesetz nicht mehr. Früher war es tatsächlich so, dass Schauspieler, ich glaube, 2 oder 3 Stunden nach Aufführungen vermindert straffähig gewesen waren. Also wenn ein Schauspieler 2, 3 Stunden nach einer Aufführung am Abend in der Nacht eine Straftat begangen hat, dann war er milder zu strafen, weil das Gehirn tatsächlich in einem Ausnahmezustand sein kann.
Kommt halt auch auf die Rolle an. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es durchaus auch Sinn ergibt.
Wenn du King Lear oder Richard V. spielst. Klar, wenn du jetzt ein braves Mäuschen hinten rechts spielst und dann jemanden umbringst, dann wird nicht das Theater ausschlaggebend sein. Aber es ist tatsächlich, dass der Gemütszustand irgendwie braucht, um sich wieder einzurichten. Ne? Mhm. Okay, zurück zu PCP und der Zurechnungsfähigkeit von Anshon.
Genau. Anshon Singleton gilt also als zurechnungsfähig und damit voll schuldfähig, als er Tanisha Essays in ihrer gemeinsamen Wohnung foltert, verstümmelt und ermordet. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die sitzt er im California State Prison in Sacramento ab.
Und das war unser heutiger Fall?
Das war das Ende der Geschichte, ja.
Es ist ganz logisch, der Mann, der brutale Texte schreibt und Drogen nimmt, der ermordet, kannibalisiert, wandert hinter Gitter. Und danke fürs Zuhören, Franziska.
Nein, das war's natürlich noch nicht. Big Lurch selbst hat nämlich auch noch was dazu zu sagen. Er glaubt, dass sein Anwalt ihn verkauft hat, damit er selbst bei einem anderen Fall, wo er nämlich selbst auf der Anklagebank sitzt, besser davon kommt. Dass Unzurechnungsfähigkeit nach Drogenkonsum keine Option ist, hätte er wissen müssen. Und außerdem sagt Anshon, dass Milton Grimes ihm nicht gestattet hätte, sich für die Verhandlung schön anzuziehen. Stattdessen sollte er möglichst roh rüberkommen, wie Hannibal Lecter, sagt Anshon. Und er sagt weiter:
Die Bissspuren an Tanishas Körper haben überhaupt nicht zu meinen Zähnen gepasst. Aber das hat mein Anwalt Milton Grimes vor Gericht nicht erwähnt. Die haben mich in der Mittagspause verurteilt. Die haben sich keinen Tag Zeit genommen, darüber nachzudenken. Ja, nicht einmal eine Stunde. Da muss ich ihm aber recht geben. Ich muss ja meinem eigenen Anwalt vertrauen. Und Anwälte boxen Mörder aus dem Gericht frei teilweise. Also verstehe ich, wenn er dann sagt, naja, mir wurde gesagt, ich soll auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren und ich darf mich nicht schön anziehen, ich darf mich nicht gut präsentieren. Eigentlich sollte ja ein Anwalt für seinen Mandanten einstehen und dem gute Sachen raten.
Ja, absolut. Also es kommt schon so rüber tatsächlich, als ob er an zukünftige Plattenverkäufe denkt und nicht daran, dass dieser Mann freikommt oder auch nur eine faire Verhandlung bekommt.
Ja.
Überraschenderweise räumt auch Carolyn Stinson, also Tanishas Mutter, später ein, dass sie denkt, dass Antron ihre Tochter nicht getötet hat. Nach einiger Bedenkzeit ist sie davon überzeugt, dass der wahre Schuldige Tanishas Freund ist. Er ist Mitglied einer Gang. Er schlägt Tanisha und am 10. April hat die junge Frau endgültig die Nase voll von seinem Scheiß und will sich auf und davon machen. Der Freund kommt zu früh nach Hause und sieht, wie sie ihre Tasche packt. Da sieht er rot, zieht ihr eins mit dem Tretroller über und sticht dann auf sie ein, glaubt Carolyn.
Aber wir haben noch immer dieses Stück Lunge von Tanisha in Antrons Magen. Wie?
Carolyn glaubt, dass Antron in seinem PCP-Rausch ein Stückerl davon auf dem Boden gefunden hat und es sich einfach in den Mund geschoben hat, ohne zu wissen oder zu erkennen, was es ist. Antron meint in einem Interview, dass vielleicht jemand anders sein Gesicht in Tanishas offenen Brustkorb gedrückt haben könnte oder ihm dieses Stückerl gefüttert hat oder eventuell, dass dieses Stück Beweis fingiert wurde, dass es gar nicht in seinem Magen gefunden worden ist.
Wir sind ja gerade bei ganz vielen Was-wäre-wenn-Optionen. Das heißt, Antron hat in diesem PCP-Rausch tatsächlich auch keine Erinnerung mehr. Er kommt wirklich 2 Wochen danach im Gefängnis zu sich, ist überrascht von der Anklage, von der Tat, von allem.
Er hat absolut keine Erinnerung. Er erklärt, dass das so ist, dass dein Körper zwar irgendwie schon funktioniert und du vielleicht auch reagierst und vielleicht mit Menschen redest, aber du bist in so einem Zustand, dass du halt nicht wirklich da bist. Und dann, als er von seinem Trip wieder runterkommt, als er wieder ganz zu sich kommt, ist es eben 2 Wochen später. Er hat keine Ahnung, was vorher passiert ist.
Blackout, ja.
Ja.
Wow.
Es ist tatsächlich so, dass es einige Ungereimtheiten gibt, für die sich während des Prozesses anscheinend niemand so richtig interessiert. Es beginnt schon mit der Berichterstattung. Hier wurde maßlos übertrieben. Das ist aber für seine Verurteilung nicht unwichtig, beziehungsweise es sollte eigentlich nicht unwichtig sein. Ich habe doch gesagt, dass Antron total blutverschmiert und nackt auf der Straße gestanden ist. Nackt war er, aber nicht voll Blut. Er hatte 1-2 blutige Schmiere auf seinem Körper, bei weitem nicht so eine Menge, wie man erwarten würde, nachdem jemand auf jemand anderen einsticht, den Brustkorb aufreißt und die Person mit den eigenen Zähnen im Gesicht entstellt. Geschweige denn mit dem Kopf zum offenen Brustkorb geht und dann noch mit den Zähnen drin rumwühlt, noch was aus der Lunge rausbeißt und von total Blut verschmiert, kann einfach nicht die Rede sein. Außerdem stimmen die Fingerabdrücke auf den Waffen nicht mit seinen überein. Ob die Bisswunden mit seinem Gebiss übereinstimmen oder nicht, ist die Frage. Es ist aber auch komplett irrelevant eigentlich, weil das keine ernstzunehmende Wissenschaft ist. Das kannst du vielleicht mit einem Apfel machen, mit etwas Festem, aber nicht mit weichem Gewebe wie einer Wange oder einer Lunge. Da es auch nicht einfach nur Zahnabdrücke sind.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt selbst in den Arm beißen würde und dann wieder loslasse, dann sehe ich Zahnabdrücke. Das okay. Könnte man vielleicht noch vergleichen. Klar, ja. Aber wenn man was rausreißt, dann eben nicht. Außerdem werden am Tatort blutige Fingerabdrücke, Fußabdrücke und ein einzelner Schuh gefunden. Alle gehören nicht zu Antron. Man weiß aber auch nicht, zu wem sie sonst gehören. In Tanishas Blut wird ebenfalls eine übermäßig große Menge PCP gefunden, was ihre Mutter davon überzeugt, dass ihr und Antron das Zeug als Flüssigkeit eingeflößt worden ist, denn eine solche Menge zu rauchen ist schier unmöglich. Und offenbar war Antrons kleiner Pitbull auch während der Tat in der Wohnung, aber von dem Hund und was mit ihm passiert ist, ist während des ganzen Prozesses niemals die Rede.
Wirkt das auch bei Hunden?
PCP?
Ja.
Ja, es ist ja eigentlich als Tieranästhetikum auf den Markt gekommen.
Also vielleicht, ich meine, das wäre wahnsinnige Tierquälerei, die armen Viecher, aber wenn es die Option gibt, dass das flüssig eingeflößt wurde, werden dann Tiere auch zu Bestien? Haben die auch einen Horrortrip? Es ist halt auch eine Option. Ich meine das ernst.
Gut, aber der Hund, egal ob er unter Drogen stand oder nicht, kann ihr nicht mit dem Tretroller ins Übergezogen und mit dem Messer auf sie eingestochen
das
haben.
Das stimmt. Aber gebissen könnte er haben.
Also das glaube ich nicht, dass der Hund unter Drogen stand. Aber es ist möglich, wenn der Hund tatsächlich da war, dass er auf die Leiche gestoßen ist und versucht hat, sie aufzuwecken. Da fangen Hunde an zu schlecken, dann fangen sie an zu knabbern und es ist schon vorgekommen, dass Hunde das Gesicht von ihrem geliebten Besitzer, von ihrem geliebten Frauerl oder Herrchen aufgefressen haben, in dem Versuch, diese Person aufzuwecken, wenn sie schon tot war.
Okay.
Nicht aus Bosheit, sondern ganz im Gegenteil, aus Liebe, aus Angst.
Zum Aufwecken, zum Hey, ja. Reagier, Verzweiflung. Gut, das heißt, ich habe so das Gefühl, es gibt wahnsinnig viel Ungereimtheiten.
Mhm.
Und wahrscheinlich weiß niemand so genau, was passiert ist und es war wahnsinnig viel Drogen im Spiel.
Ich glaube schon, dass jemand ganz genau weiß, was passiert ist, aber der sagt es halt nicht.
Okay. Also du hast gesagt, dass das Haus, in dem Tanisha und Antron leben, eine Drogenhöhle ist.
Mhm.
Was wird denn dann noch gefunden bei der Untersuchung des Tatorts? Ich stelle mir das total versifft vor und Klischee-Drogenhöhle.
Es muss nicht versifft sein. Aber das Haus ist bis auf die Leiche blitzeblank, als die Polizei es anschaut. Weder Waffen noch Drogen werden hier gefunden. Und dabei müsste man davon ausgehen, an einem normalen Tag hier beides anzutreffen. Antron sagt in einem Interview, wenn du so lieb bist.
Es gibt keinen Beweis, dass ich diesen Mord begangen habe. Wir haben begonnen, PCP zu rauchen und dann haben sie mich einfach damit gefüttert. Das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, als Mörder in einem Gefängnis aufzuwachen. Aber meine Fingerabdrücke waren nicht auf der Waffe. Das war ein Dope-Haus. Sie haben aber kein Dope gefunden. Wir waren auf der Figueroa Street, schwer bewaffnet. Wir haben jede Menge Knarren gehabt, aber als die Polizei hinkam, waren keine da. Die Gangmitglieder haben die Bude leergeräumt.
Es ist tatsächlich seltsam, in so einem Haus keine Drogen zu finden, keine Waffen zu finden. Also da muss schon irgendwas im Spiel gewesen sein.
Es klingt immer mehr danach, ja.
Ob Big Lurch Tanisha im Drogenrausch ermordet hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich finde, dass sehr vieles darauf hindeutet, dass er es nicht war.
Oder dass er es nicht allein war und andere ihm alles in die Schuhe schieben.
Ja. Weil warum schaut man sich denn nur die Beweise an, die auf ihn hindeuten und erwähnt alles andere nicht? Die fremden Fingerabdrücke, die Fußspuren, den einzelnen Schuh und das fehlende Blut auf ihm.
Ja.
Oder den Fakt, dass dieses Haus, das als Drogenhöhle dient, sauber ist, keine Waffen, keine Drogen dort sind. Ich stelle mir auch die Frage, wieso Tanisha PCP hätte trinken sollen. Also normalerweise dippst du halt eine Zigarette da rein. Und dann rauchst du es. Man trinkt das nicht.
Mhm.
Auch noch in dieser Menge. Wo ist der Rest von dem Zeug? Wer hat's weggeräumt?
Vor allem, wer hat sauber gemacht danach? Ja.
Abgesehen von all dem finde ich es auch unmöglich, haben wir schon gesagt, dass ein eigener Anwalt seine Songtexte als Beweis gegen ihn verwendet. Und noch etwas, ein nicht unwichtiger Punkt, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Antron hat eine bipolare Störung, wegen der er schon zweimal einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik hatte. Milton Grimes hat ihn da rausgeholt, aber diese psychische Erkrankung wird während des Prozesses mit keinem Wort erwähnt.
Ganz ehrlich, ich finde, er sollte Milton Grimes verklagen.
Das kann er nicht, weil er kein Geld mehr hat.
Noch dazu. Aber ich meine, was ist denn das für eine Sauerei? Du vertraust deinem Anwalt, dass er dich da rausboxt oder dir da irgendwie hilft? Und der scheint ja wirklich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht gewesen zu sein.
Ja. Antron steht da also ganz allein da mit einem Verteidiger, der offenbar nicht auf seiner Seite ist.
Oh, scheiße.
Ein Hühne, ein 2,5 Meter großer schwarzer Mann, ein Rapper, ein Drogensüchtiger. Auch hier, ich weiß nicht, wie viele Schwarze unter den Geschworenen sind, aber ich befürchte, dass es hauptsächlich Weiße sind, denen sein Schicksal ziemlich egal ist. Stell dir mal dasselbe Szenario vor, aber bei Weißen und zum Beispiel im Haus von einer Studentenverbindung.
Oh.
Ich denke, da wäre ganz anders ermittelt worden.
Aus reichen Familien,
mhm.
aus angesehenen Familien.
Ja.
Kann es nicht sein, dass dann jemand vielleicht die Leiche gesehen hat, das Messer angefasst hat, warum auch immer, um noch was zu retten und dann einfach fluchtartig die Wohnung verlassen hat?
Ja, das kann schon sein. Aber wer und warum hat man sich nicht bemüht herauszufinden, wessen Abdrücke das waren?
Also ich glaube, warum hat man sich nicht bemüht, kann man bei diesem Fall groß schreiben.
Ja, allerdings, ja.
Ich meine, wir wissen nach wie vor ja noch immer nicht, warum und wann das Haus von Waffen und Drogen befreit wurde.
Mhm.
Das kann ja vielleicht auch vor dem Mord gewesen sein, wenn das Ganze geplant wurde, vielleicht schon davor oder danach. Oder vielleicht auch, jetzt fange ich an, Verschwörungstheorien auszugraben, von der Polizei, nachdem sie die Leiche entdeckt haben.
Na, von der Polizei selbst, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn sie keine Lust hatten zu arbeiten?
Dann haben sie einfach weggeschaut.
Oder das, ja.
Aber alles andere, ja, absolut denkbar. Also, wenn diese Tat geplant wurde, also nicht im Affekt passiert ist, wegen einem Horrortrip oder wenn es der Freund war, aus rasender Eifersucht oder irgend sowas, dann ist die Brutalität halt umso erschütternder. Andererseits, ich kann mir diese Menge PCP in Tanishas Kreislauf nicht anders erklären, als dass irgendwas in diese Richtung geplant worden ist. Oder, ja gut, vielleicht hat Tanisha unabsichtlich aus dieser Flasche getrunken, hat es für ein normales Getränk gehalten. Wir wissen es nicht. Es wurde einfach nicht ordentlich ermittelt und du kannst dich doch bei Gericht nicht hinstellen und sagen, oh, wir ignorieren jetzt mal einen Großteil der Indizien, weil wir haben da so einen Typen, schau, wie gut er als Täter passt.
Vor allem, wenn das dein eigener Anwalt, also ich verstehe, wenn die Gegenseite die Anklage das verschweigen würde und alles halt auf den einen Täter hinweist, okay. Mhm. Aber wie du gerade erzählst, es gibt so viele Beweise, die für seine Unschuld sprechen. Warum die nicht einmal erwähnt wurden?
Ja, vielleicht war jemand währenddessen anwesend. Vielleicht ist der oder die oder auch Plural mehrere Leute erst danach dazugekommen. Wir wissen es nicht. Und warum wissen wir es nicht? Weil es bei Gericht einfach niemanden so richtig interessiert hat. Mhm. Übrigens, dieser Anwalt und Boss eines Plattenlabels Milton Grimes bringt dann 2004 eine CD mit Antron bzw. Big Lurch's Songs raus. Er nennt dieses Album, diese Compilation, It's All Bad und das Cover ziert ein Foto von Big Lurch, wie er einen skelettierten Schädel auf einem Tablett hält. Eine ziemlich gute, wenn auch zweifelhafte Methode, um das Album eines vermeintlichen Kannibalen zu verkaufen.
Ich finde den so unsympathisch.
Seine Scheißfigur, ja?
Ja, diesen Anwalt-Plattenlabel-Boss. Come on. Nein. Es klingt immer mehr nach Marketingstrategie, dass er da irgendwie groß rauskommen kann. Also er, der Anwalt, nicht er, Big Lurch.
Ja, ja. Antron sitzt heute immer noch im Gefängnis, um Bewährung darf er nicht ansuchen. In einem Interview sagt er, dass die Gangrivalitäten im Knast auch kein Ende nehmen, er fühlt sich ständig bedroht. Aber er liest sehr viel und ist sehr religiös geworden. Musik macht er immer noch. Es kann schon sein. Natürlich, dass es war. Also zu sagen, ja, ich war voll auf Drogen und ich bin sicher, dass ich es nicht war, weil ich würde sowas nie tun, ist eine Scheißausrede.
Ja, aber es hätte einfach fundiert ermittelt werden müssen.
Ja.
Und nicht, wie du sagst, einen Schuldigen gefunden. Cool, wir haben unseren Täter und riesengroß und gefährlich und der große schwarze Mann, das ist einfach unter aller Sau.
Absolut, finde ich auch.
Also.
Vielleicht war es. Gut möglich.
Natürlich, ja, aber dann bitte beweist es fundiert.
Ordentlich ermitteln, ordentlich einen Prozess führen, alle Seiten beleuchten und nicht sagen, ja, da war's, Papa.
Gibt's über Tanishas Freund irgendwas noch zu berichten? Weiß man von dem?
Nein.
Gar nichts. Das war auch nie irgendwie vielleicht als
Nein, das hat ja alles niemanden interessiert. Wir haben unseren Täter, fertig.
Wenn ich schon weiß, dass der gewalttätig gegen seine Freundin ist und sie ihn verlassen wollte, dann
Das sagt zeigt halt das die halt Mutter. Hat man die Mutter überhaupt befragt? Hat man sie in den Zeugenstand gerufen?
Ja. Fest steht, eine junge Frau ist viel zu früh tot und niemand weiß bis heute, warum.
Ja.
Oder wirklich wie.
Tanisha würde bald ihren 41. Geburtstag feiern. Stattdessen liegt sie auf dem Rose Hills Memorial Park in Whittier im Osten von Los Angeles begraben. Eine Freundin sagt über sie, dass Tanisha einfach wunderschön war. Egal, was gerade los war, sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen.
Ich find's nach wie vor immer so, eine junge, schöne, fröhliche Frau. Und diese ganze Diskussion danach, was wie passiert ist, ändert nichts an der Sache, dass dieser Mensch noch leben könnte und jetzt trotzdem begraben liegt.
Ja. Einen Podcast zu produzieren kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com/darfseinbissalmordsein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über ko-fi.com/darfseinbissalmordsein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover, unter anderem mit dem Aufdruck »Suchst du Logik?« Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com.
Wir hatten eine Hörerfrage, nämlich: Mit welchem Fabelwesen wärst du denn gern befreundet? Und ich glaube, die Frage hat sich so formuliert, also egal, ob jetzt pauschal, so wie Fee, Zwerg, Gnom oder auch ganz konkret wie Weihnachtsmann, Osterhase.
Ja, ja. Boah, das ist schwierig. Es gibt viele coole. mir fallen jetzt gar nicht alle ein. Also spontan fällt mir das Einhorn ein, aber das ist irgendwie langweilig, finde ich jetzt.
Sag keinem Einhorn, dass es langweilig ist.
Naja, Einhörner sind einfach in den letzten Jahren so berühmt, so
ja.
ständig überall. Und deswegen fällt es mir auch als erstes ein. Ja, okay, zähl noch ein paar auf. Vielleicht ist was dabei.
Hulk?
Hulk ist kein Fabelwesen.
Ein Fantasiewesen. Okay, welches Fabelwesen? Ja, keine
Oder?
Ahnung.
Du hast doch Fabelwesen gesagt, nicht?
Fabelwesen, ja.
Mit einer Hexe. Ich wäre wirklich gern mit einer echten Hexe befreundet.
Warum?
Weil Hexen hexen können und auf einem Besen fliegen können und Zaubertränke machen können. Das finde ich sehr cool und vielleicht könnt sie mir irgendwas beibringen. Und wir könnten uns austauschen über Hexensachen. Und sie erzählt mir vom Treffen auf dem Blocksberg und so Dinge.
Also eine sehr konservative Hexe, keine neue moderne, die dann irgendwie auf einem Staubsauger reitet oder auf Teppichen, sondern tatsächlich so eine konservative.
Naja, also ich würde das nicht als konservative Hexe bezeichnen, aber ich glaube schon, das ist halt ein traditionelles Gefährt. Ja, finde ich ganz gut. Und mit welchem Fabelwesen wärst du gern befreundet?
Also Hexen sind immer top, würde ich sagen. Mm,
ja.
Wie du sagst, man kann viel von ihnen lernen. Es macht sicher Spaß. Die haben einiges zu erzählen, glaube ich auch. Mm. Aber damit wir nicht die ganz gleiche Antwort haben, würde ich sagen Elfen.
Elfen. Was für eine Art von Elfe? Oder Elf?
Ein Waldelf, eine Waldelfe. Keine Ahnung, ich habe so das Bild, dass die den ganzen Tag irgendwo in Bäumen auf Ästen hocken und Spaß haben.
Okay.
Und ich glaube, ich würde mich einfach gern mit auf dem Baum hocken und die Welt beobachten und Wanderer beobachten. Ich glaube, ich wäre auf irgendeinem Wanderweg auf einem Baum und würde dann so Mäuschen spielen und Menschen beobachten.
Sehr gut. Dann stelle ich diese Frage wie immer am Freitag auf Facebook und Instagram und wir freuen uns auf eure Antworten.
Oh, sehr gespannt.
Vielen Dank an unsere neuen Komplizen. Miriam C.
Melanie G.
Konstanze D.
Caroline R.
Janina M.
Svea Sch.
Katrin R.
Maike K.
Bounty and Friends.
Und Gabriela C.
Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Komplizen seid. Eure Unterstützung macht wirklich einen Unterschied.
Na dann?
Ja, oder? Sind wir schon am Ende angelangt, du hast recht.
Sind wir schon am Ende. Danke fürs Zuhören. Gesund bleiben.
Bussi. Baba.
Baba.